Wie bereits gesagt, steht traditionell das Thema Israel im Fokus der evangelischen Kirchen. Heute am 10. Sonntag nach Trinitatis ist das immer der Fall, im Kirchenjahr. Wir können 100 verschiedene Richtungen wählen, um über Israel, die Verbindung von Israel und christlicher Kirche und so weiter und so fort nachzudenken. Ich denke, es ist wichtig, dass wir als Christen grundsätzlich nicht vergessen, woher unsere Hoffnung kommt. Dass Christen nicht vergessen, woher ihre Hoffnung kommt und worauf der christliche Glaube beruht. Auf Israel. Ich werde aber nicht auf die aktuelle politische Lage eingehen und darin Position beziehen. Ich möchte stattdessen eine Frage über die Predigt stellen, oder es ist eher eine Doppelfrage. Und die lautet, wo regiert denn eigentlich Gott? Oder wo ist seine Herrschaft am Wirken? Wo regiert eigentlich Gott? Wo ist seine Herrschaft am Wirken? Diese Frage ist, glaube ich, auf der einen Seite von einigen von euch, so kann ich mir es vorstellen, relativ schnell beantwortet. Natürlich regiert Gott in meinem Herzen. Das ist, glaube ich, eine relativ schnelle christliche Antwort. Auf der anderen Seite müssen wir bei dieser Frage, wo regiert denn jetzt eigentlich Gott, wo ist denn eigentlich seine Herrschaft am Wirken, wenn man sie ein bisschen schärfer stellt, diese Frage. Wenn man sich diese Frage so stellt, wo denn diese Herrschaft bleibt und warum vieles in dieser Welt immer noch so lieblos ist, und warum Gott nicht auch endlich mal auf der großen Weltbühne regiert, dann werden die Antworten schon schwieriger. Die jüdische Bibel, also das Alte Testament, dieses alte Buch, das hat ja schon die Hoffnung in sich, dass genau das passiert, dass Gott die Welt regiert. Manch einer sieht in der neuen Existenz eines Staates Israel seit 1948 einen Schritt Gottes auf seinem Weg hin zu seiner Herrschaft über die ganze Welt. Ja, so mancher sieht in der Staatsgründung Israels ein Zeichen und hat die Hoffnung, dass Gottes Herrschaft jetzt näher rückt, auch durch diesen Schritt. Aber das ist auch nur eine bestimmte Richtung der Denkweise, der Interpretation und des Glaubens. Wo regiert also Gott? In unseren Herzen oder vielleicht doch von Israel aus oder beides? Es gab vor langer, langer, langer Zeit schon genau dieselben Fragen im Volk Israel. Was ist denn nun mit Gottes Herrschaft eigentlich? Und diese große Frage kam erst auf, nachdem es überhaupt so etwas wie einen Staat Israel gab. Lange gab es nur so ein Nomadenvolk, die versklavt waren. Und dann kam ein großer Gott auf die Bühne der Welt und hat gesagt, dieses Volk will ich befreien, hat es rausgeführt. Dann hat dieses Volk in der Diskussion mit Gott sich einen eigenen König zugelegt und sie wurden ein Staat und wurden größer, verbunden mit diesem Staat, diesem Königtum und diesem Wachsen des Volkes, war immer verbunden, wir haben einen großen Gott. Und dann, 587 Jahre vor Christi Geburt, 587 Jahre davor, war dieses Volk zerschlagen, war dieser Staat zerschlagen. Eine größere Weltmacht hatte Israel überrannt, hatte den Tempel zerstört, und die ganze Elite weggeschafft, die Adligen und alle Priesterschaft, die irgendwas Höheres waren in dem Volk und haben in Israel, im heutigen Israel, Schutt und Asche zurückgelassen und nur die Leute, die sie für in ihrem Babylon nicht gebrauchen konnten, haben sie einfach da zurückgelassen. Wo ist denn jetzt Gott gewesen? Der Tempel, der von König Salomo gebaut worden war, der erste Tempel in Jerusalem, war kaputt. Wo ist denn jetzt Gott? Die Hoffnung, dass der Gott Israels als Heilsbringer über die ganze Welt regiert, war spätestens jetzt absolut dahin. Die Zeit lief weiter. Ein paar Jahrzehnte später, 67 Jahre später, konnten so ein paar Israeliten zuerst wieder von dieser Gefangenschaft oder dem Exil in Babylon, konnten ein paar von diesen Geistlichen, die sich überlegen mussten, was jetzt mit Gott ist, zurückkehren nach Jerusalem. Ging so langsam los, dass sie wieder zurückkehren durften wegen Politik. Ist jetzt wurscht. Und die haben da angefangen, langsam den Tempel wieder aufzubauen. Gab es auch wieder Streitereien, soll man jetzt im Jahr erstmal wieder die Stadt sicher machen oder erst den Tempel, ne, ja, Politik gegen Glaube und so, naja. Aber in dieser Zeit, in der das passiert ist, als es gerade ganz frisch die Hoffnung gab, wir können zurückkehren und können langsam den Tempel aufbauen, in dieser Zeit teilt der Prophet Zacharja seine Eindrücke dem Volk mit, die er von Gott erhält. Also es ist ein Prophet, der mit Gott in Verbindung ist, und dem Volk etwas zu sagen hat über seine Eindrücke, die er von Gott vermittelt bekommt, über das, was gerade geschieht. Bei ihm regt sich die Hoffnung, dass Jerusalem wieder groß wird und dass Gottes Herrschaft über die Welt endlich beginnt. An dieser Stelle der Geschichte Israels. Ja. Er entwirft ein schillerndes Bild von der Zukunft. Ich lese Zacharja 8, Abvers 20 bis 23. So spricht der Herr der Heerscharen. Es werden noch viele Völker und Bewohner aus vielen Städten kommen. Und es werden die Bewohner der einen Stadt zur anderen gehen und sagen, kommt, wir gehen zusammen, auf dass wir Jahwe um Gnade anflehen und den Herrn der Heerscharen suchen. Ich will auch hingehen. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und Jahwe um Gnade anzuflehen. Eine zweite kleine andere Vision. So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann an der Kleidung festhalten und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Was ist das für ein Verhältnis? 1 zu 10. Ja? 10 Leute mit 10 verschiedenen fremden Sprachen werden sich an einen Juden hängen, weil ihnen irgendwie klar ist oder sie wissen, bei den Juden in Jerusalem, dort gibt es Gott zu finden. Was für eine Irre, also irre schillernd. Ja? In dieser Situation, in der Zacharja dort ist. Aber Gott schenkt seinem Volk hier die neue Hoffnung, einem winzigen Volk, einer armseligen Menge an Menschen, auf ihren Trümmern, die vielleicht überwuchert sind nach 67 Jahren. Gott schenkt seinem Volk hier die Hoffnung, die neue Hoffnung, dass Jerusalem zum Mittelpunkt seiner Herrschaft werden wird. Dahin werden sich alle Menschen der Erde wenden, weil sie wissen, dass dort Gnade und Hoffnung zu finden ist. Die ganze Menschheit wird sich am Gott der Juden orientieren, was dadurch ausgedrückt wird, ja, wie schon gesagt, dass pro Jude 10 Leute kommen und dahin wollen. An den Klamotten festhalten, damit man ja nicht abkommt vom Weg, weil der Jude sich ja auch zu Gott wenden wird und dahin geht und so weiter. Das ist eine großartige Bildsprache. Ich möchte an dieser Stelle nochmal an die Frage der Predigt erinnern. Wo regiert eigentlich Gott? Wo ist seine Herrschaft am Wirken? Die Antwort von Zacharja, dem Propheten, lautet, Gott regiert über die ganze Welt durch sein Volk Israel, von Jerusalem und vom Tempel aus. Und zwar in der Zukunft irgendwann. Für manche Leute gilt exakt diese Hoffnung, also genau diese Hoffnung, noch heute, dass in Zukunft Gott in Jerusalem vom Tempel aus über die Welt regiert. Das sind vor allem jüdische gläubige Menschen, die danach streben. Ja, kleine Anekdote, das Geld für einen neuen Tempel liegt längst bereit. Man könnte ihn bauen, geht nicht im Moment. Also es gibt Menschen, die dieser Vision von Zacharja von Herzen nachgehen. Und auch dann, nachdem Zacharja gesprochen hat und eine Vision von Hoffnung und Zukunft und Gottesherrschaft über die Welt gegeben hat, ging die Zeit auch wieder weiter. Und 500 Jahre später, nach vielen politischen Wendungen und Niederlagen des Volkes Israel, betritt ein Jude die Bühne, der erzählt irgendwas von Gottes Reich. Aber der spricht ganz anders als die meisten Juden über dieses Reich Gottes. Und seien wir mal ehrlich, in den 200 Jahren, bevor dieser Mann auftritt, gab es einen riesen Hickhack und Heckmeck und hin und her und viele, manche große Reiche sind wieder durchs Land gefegt und haben vieles umgewälzt. Es gab jüdische Aufstände, die brutal niedergeschlagen waren. Die frommen Juden der Zeit Jesu, bezweifle ich, dass die dolle viel Zukunftsfreude hatten. Die haben sich halt so durchlaviert und jetzt sind die Römer da und man weiß schon wieder nicht so richtig, was das mit der Gottesherrschaft wird. Dieser Jude, Jesus von Nazareth, ist da unterwegs und ich möchte von ihm einen zweiten Bibeltext lesen. Also den hat er nicht selber geschrieben, nicht verstehen, sondern er ist über ihn geschrieben. Und der Bibeltext beantwortet die Frage der Predigt nochmal ganz neu. Markus 12, Abvers 28. Da kam ein Lehrer der Schriften dazu, Jesus hat gerade sicher ein Gespräch gehabt mit Menschen, die ihn gefragt haben, was ist ein Reich Gottes oder so. Da kam ein Lehrer der Schriften dazu, der ihnen dabei zugehört hatte, wie sie miteinander gestritten hatten. Und weil er wusste, wie gut er, also Jesus, ihnen geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das oberste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel. Und mal für euch, wenn ihr das noch nicht wisst, das ist das Schema Israel. Das ist, hier zitiert Jesus einen Text, den jeder Jude kennt. Weil es ein inneres Herzensgebot Gottes an die Menschen ist, das bis heute jeder gläubige Jude kennt. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite Gebot ist dem ersten gleich. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Größer als diese Gebote ist kein anderes Gebot. Und der Lehrer der Schriften sagte zu ihm, richtig, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesagt, denn Gott ist einer und es gibt keinen außer ihm und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus ihn so klug antworten hörte, sagte er zu ihm, du bist nicht weit weg von Gottes Reich. Und seitdem hatte sich niemand mehr getraut, ihn zu befragen. Jesus wird von einem Lehrer der Schriften befragt und dieser Lehrer ist neugierig, der ist interessiert. Der hat Lust auf Diskussion. Der sitzt dabei, sieht, wie sie diskutieren, freut sich, dass sie es tun und hängt sich rein. Dieser Lehrer, der hat Bock, ja? Der will tief einsteigen. Der merkt, hier bei dem gibt es richtig tief was einzusteigen, bei diesem Jesus von Nazareth. Der will Jesus mal keine Falle stellen. Er will wissen, was Jesus als wichtigstes Gottesgebot empfindet. Und Jesus nennt ihm das zentrale Bekenntnis der Juden bis heute. Im Prinzip tauschen die beiden sich bis hierhin nur darüber aus, was eh schon klar ist für Juden. Ja, so. Da wird erstmal die Basis gelegt, könnte man sagen. Aber dann hängt Jesus etwas dran, ein zweites Gebot, das laut Jesus dasselbe Gewicht hat wie das erste. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das hat bis dahin noch kein Jude gemacht. Diesem Schema Israel noch dieses zweite Gebot, was Juden auch nicht unbekannt ist, aber es jetzt direkt zusammenzustellen und zu sagen, und das ist genauso wichtig und genauso stark und genauso hat dieselbe Priorität, das hat noch keiner gemacht bis dahin. Und deswegen ist es total erstaunlich, dass dieser Lehrer der Schriften, der Jesus hier befragt, dem auch noch zustimmt und es auch sofort anwendet, weil er sagt, ja Mensch, seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist ja mehr wert als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Das ist total irre, diese Geschichte. Also wenn ein Lehrer der Schrift mit Jesus diese Grenze überschreitet, also du sollst den Mitmenschen genauso lieben wie Gott, dann macht dieser Lehrer der Schriften diesen Schritt mit und wagt sich ganz schön was und zieht daraus sofort die Schlussfolgerung, ja, wenn das so ist, wenn der Tempeldienst unter der Gottesliebe steht, aber jetzt steht auch die Nächstenliebe über dem Tempeldienst oder dem Gottesdienst, dann hat dieser Lehrer der Schriften sofort kapiert, worum es Jesus geht. Damit wird der Tempel zweitrangig. Der Tempel und der Tempeldienst und Gottesdienst ist nicht Unsinn geworden, aber er ist zweitrangig geworden. Jesus gibt diesem Lehrer eine neue Perspektive, eine neue Sicht auf das Reich Gottes, so wie Jesus es immer und immer erklären will. Das heißt, es gibt eine Hoffnung. Bei Zacharja gab es eine Hoffnung und es gibt immer noch eine, aber die sind unterschiedlich. Die Hoffnung auf eine weltumspannende Herrschaft Gottes war bei Zacharja an zwei Dinge gebunden. Erstens an den Glauben der Juden, an den Gott Israels, und zweitens an den Tempel in Jerusalem. Von da aus geht ja sozusagen die Hoffnung aus. Da werden sie alle hinkommen und so weiter. Bei Jesus gibt es eine Abweichung. Da bleibt der Glaube an Gott als den Herrscher der Welt absolut erhalten. Aber der zweite Punkt wird von Jesus neu festgelegt. Nicht mehr der Tempel mit seinen Riten und Opfern im Zentrum der Menschheit führt dich in Gottes Reich, in seinen Herrschaftsbereich, in seinen Machtbereich, sondern dort, wo du deinen Mitmenschen liebst wie dich selbst, bist du nah an Gottes Reich. Ich gehe ein letztes Mal auf die Frage der Predigt zurück. Wo regiert also Gott? Wo ist seine Herrschaft am Wirken? Die Zacharja-Antwort kennen wir. Mit Jesus kann die Antwort nur lauten: Da, wo du persönlich der Liebe Gottes in dir Raum gibst und deine Mitmenschen liebst, dort ist Gottes Herrschaft. Da, wo du persönlich der Liebe Gottes in dir Raum gibst und deine Mitmenschen liebst, dort ist Gottes Herrschaft. Was bedeutet das? Ja, ich rede ungern vom Müssen, aber an dieser Stelle habe ich einfach keine andere Möglichkeit gefunden. Was bedeutet das? Zuerst musst du dich auf den ersten Teil des doppelten Gebots einlassen. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Kraft und so weiter und so fort. Das ist der erste Schritt, deswegen nennt es Jesus auch zuerst. Also ich glaube schon, dass das vorne dran steht. Jetzt kann ich natürlich viel sagen, ja, du musst das tun. Das schenkt Gott dir, wenn es ihm gefällt, dass du das kannst. Das Öffnen und das Wollen, das schenkt Gott allein. Halleluja, wenn du es kannst. Ich freue mich für dich, wenn du das kannst. Zuerst lass dich auf den ersten Teil dieses doppelten Gebots ein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Wenn du willst, möchtest, dich danach sehnst, dass der Gott der Liebe der Gott allen Trostes und der Schöpfer der Welt, dein Leben regieren soll, dann gib dich ihm hin. Von ganzem Herzen, Verstand, Seele und Kraft. Leg ihm das zu Füßen. Von ganzem Herzen heißt, vertrau ihm, dass er es gut mit dir meint. Mit ganzem Verstand heißt, mach deine Pläne mit ihm und von ihm geleitet. Von ganzer Seele heißt, vertrau ihm jeden Atemzug an. Denn dein Leben ist in seiner Hand. Und mit ganzer Kraft heißt, alles, was du tust, soll sich an seiner Liebe orientieren. Und an diesen letzten Punkt, denke ich, schließt sich die zweite Forderung von Jesus dann auch zwingend an. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und zwar genau mit derselben Stärke, wie du Gott lieben wirst. Dann, sagt Jesus, bist du im Herrschaftsbereich Gottes mittendrin. Gott regiert in dieser Welt also auch durch dich. Ich möchte, dass du das nicht falsch verstehst. Nicht du regierst ein kleines Stück in dieser Welt, sondern Gott regiert durch dich ein kleines Stück mehr in dieser Welt. Gottes Liebe, die zwischen dir und ihm sozusagen besteht, die wird in dir, nimmt die Form an und wird durch dich sichtbar. Und das erklärt Jesus mit, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Durch dich, durch diese Art von Regierung, Regentschaft Gottes, wird seine Liebe sichtbar in dieser Welt. Und das Gute ist, das will ich noch sozusagen abschließend an diesem Punkt betonen, diese Regentschaft ist alleine auf einer Macht aufgebaut, nämlich auf Gottes Liebe. Und nicht auf deinen Plänen und auf deinem Wollen oder Müssen oder dass jemand anders sagt, du musst oder du darfst nicht. Sondern ist nur darauf aufgebaut, dass Gottes Liebe überhaupt existiert und bis zu dir reicht. Und über dich hinaus. Liebe Gott und deinen Mitmenschen, dann wird Gott in Form plötzlich von liebevollen Menschen, nämlich von dir, sichtbar. Und dann habe ich die, ich nenne es mal Vision, dann werden sich Menschen voller Hoffnung an deinen Rockzipfel hängen oder vielleicht sogar 10. Und wissen wollen, wo dieser Gott zu finden ist oder wo diese eigenartige Art von Verhalten, was aus Gottes Liebe gespeist wird, woher das kommt. Wo diese Gnade, diese Heilung, die Wiedergutmachung und der Freispruch zu finden ist, mit dem du durch die Welt gehst. Findest du das zu krass? Ist das zu viel verlangt? Ist das zu blauäugig? Kann sein. Aber ich denke auch zum anderen nicht. Die Vision, finde ich, ist nicht zu groß für den Gott, den wir so kennen, oder? Der Gott Israels ist der Schöpfer der Welt und sein Sohn Jesus Christus ist unser Retter. Da ist Hoffnung pur. Dem nachzugehen, das ist doch das Beste, was man sich vorstellen kann. Da dabei zu sein und zu ahnen, Gott sei Dank, ich bin nicht weit weg vom Reich Gottes. Wie schön. Wenn Zacharja auf den Trümmern des Tempels stehend sagen kann, hier werden einmal die Völker hinströmen und Gott suchen, dann kann ich mit derselben Hoffnung sagen, Jesus Christus, der Lebendige, der will aus Liebe dein Leben erneuern, in dir Vertrauen wecken zum Gott der Liebe und will dich fähig machen zu lieben. Also häng dich an den Rockzipfel von Jesus und lass dich gewinnen für Gottes Reich. Amen.